Du möchtest wissen, wie es weitergeht? Weitere 4 Folgen erscheinen immer mittwochs exklusiv in der Podimo-App. Triggerwarnung. Diese Folge enthält Beschreibungen von Mord und Gewalt. Die Timecodes der entsprechenden Stellen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ostersamstag 2009. Die Kleinstadt Eislingen in Baden-Württemberg steht unter Schock. 4 Leichen werden am Karfreitag gefunden. Die Familie H., bestehend aus den Eltern und 2 erwachsenen Töchtern, wurden in einer ruhigen Wohngegend auf brutalste Art ermordet. Nur der 18-jährige Sohn Andreas hat überlebt. Er und sein bester Freund Frederik haben die Einsatzkräfte alarmiert. Die große Frage, die Eislingen am darauf folgenden Samstag beschäftigt, lautet: Wer hat sie getötet? Werner Stepanek ist zu dieser Zeit Direktor des Wirtschaftsgymnasiums in Göppingen, an dem der überlebende Sohn Andreas und sein bester Freund Frederik Schüler waren. Auf dem Weg in seine Galerie, wo er nebenbei als Bildhauer arbeitet, erfährt er von der Tat.
Diese Situation ist mir bis heute minutiös bewusst. Am Samstag nach der Tat, am Karfreitag, ging ich von meiner Wohnung in die Galerie und auf dem Weg dorthin traf ich den Ortsgeistlichen, einen Freund von mir, der Notfallseelsorger war. Und der kam auf mich zu und ich sagte: Hey, wie siehst denn du aus? Ja, und er erklärte mir, da war ein Vierfachmord. Und betroffen sind 2 Schüler und die sind Schüler deiner Schule.
Werner Stepanek bespricht an diesem Tag mit seinen KollegInnen, wie mit der Situation umzugehen ist und wie die beiden betroffenen Schüler, Andreas und Frederik, am besten unterstützt werden können.
Als ich an demselben Nachmittag nach Hause kam, stand auf der Terrasse unseres Hauses ein Journalist der Bild-Zeitung und hat sich sehr höflich verhalten. Und ich bin ins Gespräch mit ihm gekommen und er sagte mir, die beiden waren's. Er macht jahrelang, jahrzehntelang Kriminalberichterstattung und so wie die Kripo sich geäußert hat, ist für ihn der Fall gelöst. Ich war entsetzt, empört, hatte noch die Worte meines Freundes, der Notfallseelsorger war, in den Ohren, der sagte, die müssen geschützt werden, die beiden. Das ist schrecklich, was die erlebt haben. Die brauchen Beistand, kümmer dich drum in deiner Schule. Und da der Journalist, der sagt, die waren's.
Der Vierfachmord von Eislingen. Das hier ist die 2. Folge. Der Verdacht. Am Morgen des Ostersamstags, einen Tag nach dem Auffinden der Leichen, beginnt die Polizei Andreas und Frederik immer wieder zu vernehmen und stößt auf Ungereimtheiten, wie Polizeisprecher Rudi Bauer erzählt.
Wir haben einen sehr, sehr erfahrenen Kriminalbeamten gehabt, kurz vor der Pension. Der hat der Freund vom Sohn dann soweit gehabt, dass sie sich widersprochen haben in ihren Aussagen. Und dann war es dann relativ schnell klar, okay, da stimmt was nicht, da muss man weiter nachhaken.
Für die Ermittelnden ist das eine Überraschung. Denn niemand war auf die Idee gekommen, dass die beiden etwas mit dem schrecklichen Verbrechen zu tun haben könnten. Das lag auch daran, dass Andreas und Frederik nach dem Fund der Leichen völlig aufgelöst wirkten. Diesen Eindruck gewinnt auch der Direktor des Wirtschaftsgymnasiums, Werner Stepanek, bei der Begegnung mit dem befreundeten Ortsgeistlichen, der am Tatort war.
Mir wurde zunächst nur einmal gesagt von diesem Notfallseelsorger, da wurden 4 Menschen in Eislingen ermordet. Und zwar brutal und heimtückisch. Und Der Sohn und sein Freund kamen dann an den Tatort, nachdem es geschehen war, und waren völlig verzweifelt. Und da musste ja dann der Seelsorger einsetzen, ja? Und da musste die Nachbetreuung funktionieren. Und offensichtlich war das alles so glaubwürdig für den.
Zudem klang der Notruf vom Sohn der Familie, Andreas, für die Rettungskräfte und PolizistInnen absolut authentisch. Andreas schluchzte und konnte am Telefon kaum sprechen. Auch Rudi Bauer, der Pressesprecher der Polizei, fand das damals glaubwürdig.
Der Notruf, der war schon, ich habe ihn damals auch gehört, der war schon sehr, sehr eindringlich. Wenn ich informieren müsste, da liegen 4 Tote, das sind meine Eltern, ich hätte es nicht anders schildern können. Ja, das ist so emotional oder so. So ist es damals rübergekommen. Also das war echt unglaublich. Und das sind die Dinge, die einen viel mehr erschüttern. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wie man wirklich so in dem Alter so kalt sein kann.
Der Anfangsverdacht der Beamtinnen sei vor allem durch einen Indiz ausgelöst worden, so Klaus Schulz, der spätere Anwalt von Frederik.
Also es kamen dann Zweifel auf, ob das alles so passiert ist, wie die Jungs das gesagt haben, an diesem unbekannten Täter, der da ja eingedrungen hätte sein müssen. Und die Jungs haben wirklich alles wunderbar geplant gehabt. Nur haben sie übersehen, dass man nicht mit dem Schlüssel in die Wohnung gehen kann, wenn da ein Einbruch nachher vorgelegen haben soll. Hätten die mit der Sprechstange die Tür aufgehebelt und da wären Einbruchspuren gewesen, dann wären die mit der Story vielleicht sogar durchgekommen.
Für die Ermittelnden sind Andreas und Frederik nun dringend tatverdächtig. Doch noch versuchen sie, diese Entwicklung vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Sie wollen den unglaublichen Verdacht erst noch erhärten. Polizeisprecher Rudi Bauer erinnert sich.
Aber die Medien waren damals auch relativ schnell. Die haben das dann auch mitbekommen. Irgendwo sickert es immer wieder durch. Und wenn da mal was durchgesickert ist, dann kann man es auch bestätigen.
Noch am Samstag, einen Tag nach der Tat, teilt er der Presse schließlich offiziell mit, dass der 18-jährige Andreas, der Sohn der Familie, und sein Freund, der 19-jährige Frederik, tatverdächtig seien. Ein Haftbefehl sei beim Amtsgericht beantragt worden und werde derzeit geprüft. Dirk Hülser ist Reporter der Neuen Württembergischen Zeitung im benachbarten Göppingen und hat die Reaktion damals miterlebt.
Das hat ja natürlich niemand erwartet gehabt. Das war dann ein Riesenschock, dass der Sohn das gewesen sein soll mit seinem Kumpel. Man hat auch mit vielen Leuten gesprochen, Bürgermeister, Lehrer, Pfarrer, weiß der Herr. Und die waren natürlich alle fassungslos, ne? Also erste Reaktion war eigentlich so bei den meisten oder vielleicht sogar bei allen, das kann nicht sein, das waren die zwei nicht. Das konnte sich halt tatsächlich niemand vorstellen, dass die das waren.
Der Schock sitzt tief in Eislingen. Am Haus der Familie H. hat jemand einen Zettel in einer Klarsichthülle befestigt. Darauf steht:
Andi, wir glauben an dich.
Eine Nachbarin stand am Zaun. Und klar, die fragt mir dann. Die hat dann natürlich gesagt, ja, so ein netter Kerl, der kann das nicht gewesen sein.
Die Menschen können das Bild, das sie von den beiden Jugendlichen haben, nicht mit dem von zwei eiskalten Mördern in Einklang bringen. So geht es auch dem Direktor des Wirtschaftsgymnasiums, Werner Stepanik.
Ich war natürlich von den Socken, kann ich nicht anders sagen. Und im Wechselbad der Gefühle, dann ist man ja auch mit sich beschäftigt. Und das war dann bei mir so, dass ich völlig verunsichert war, was mein Verlass auf meine Menschenkenntnisse anbelangt. Der Profi sagt mir, die waren's, und ich konnte und wollte es nicht glauben. Meine bisherige Erfahrung, die Begegnung mit dem einen jedenfalls, hätte das mir nie in den Sinn kommen lassen.
Am Abend des Ostersamstags erlässt ein Richter des Landgerichts Ulm schließlich Haftbefehl. Andreas und Frederik kommen in Untersuchungshaft. Sie werden in verschiedene Gefängnisse gebracht. Der eine nach Stuttgart-Stammheim, der andere nach Ulm. Die Tat scheint alle bisherigen Maßstäbe zu sprengen. Für die meisten Menschen in Eislingen ist es unvorstellbar, dass zwei Teenager eine solche Tat begangen haben könnten. Sie glauben an ein schreckliches Missverständnis und an die Unschuld der beiden. Ganz Eislingen wartet deshalb fieberhaft auf neue Informationen der Polizei. und auf die Nachricht, dass sich der Verdacht gegen Andreas und Frederik als unbegründet erwiesen hat. Am Freitag des 17. April 2009 ist es endlich soweit. Die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei Göppingen laden zur Pressekonferenz. Genau eine Woche ist seit Andreas' Notruf und dem Fund der Leichen vergangen. Kamerateams, FotografInnen und JournalistInnen mit Notizblöcken drängen sich in dem engen Raum. An einem langen Tisch sitzen der Polizeichef, der Leiter der SOKO und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Ulm. Auch Polizeisprecher Rudi Bauer ist dabei. Die Stimmung ist angespannt. Was werden die Ermittelnden verkünden? Gleich zu Beginn der Pressekonferenz platzt die Bombe. Die Verantwortlichen geben bekannt, dass einer der Tatverdächtigen ein Geständnis abgelegt hat. Es ist Frederik. Einen Tag zuvor hat er die Morde gestanden. Nach Angaben der Ermittelnden sagte er, wir waren das zusammen. Die Beamtinnen erläutern, dass die Vernehmungen von Andreas und Frederik viele Stunden gedauert und beide zunächst alles abgestritten hätten. Schließlich sei Frederik aber eingeknickt und habe die Tat gestanden. Doch wie kam es dazu? Der spätere Anwalt von Frederik, Klaus Schulz, weiß, dass Frederik zu Beginn noch als Zeuge vernommen wurde. Ein Anwalt sei zu dieser Zeit nicht dabei gewesen. Nach mehrstündiger Vernehmung und nachdem den Ermittelnden Ungereimtheiten aufgefallen waren, sei Frederik schließlich mitgeteilt worden, dass er nun Beschuldigter sei. Frederiks Eltern, die vor dem Verhörraum gewartet hatten, hätten daraufhin beschlossen, einen Anwalt für ihren Sohn zu organisieren. Dieser Anwalt, den die Eltern über den örtlichen Weißen Ring, eine Opferschutzorganisation, kontaktiert hatten, übernahm in dieser Situation die Pflichtverteidigung für Frederik. Nach Angaben von Frederiks späterem Verteidiger, Klaus Schulz, war dieser Anwalt jedoch jung und strafrechtlich völlig unerfahren. Er habe Frederik zu einem Geständnis geraten. Frederik habe das Geständnis schließlich zu Papier gebracht, als der Pflichtverteidiger bereits gegangen war. Grundsätzlich muss bei der Vernehmung eines Beschuldigten, auch wenn es sich um einen Heranwachsenden handelt, kein Anwalt anwesend sein. Nach der Eröffnung eines gravierenden Tatvorwurfs und einer Belehrung wird nach § 141 der Strafprozessordnung nur dann ein Anwalt bestellt, wenn der Beschuldigte dies ausdrücklich wünscht. Frederiks späterer Verteidiger Klaus Schulz hat eine Vermutung, welche Aussagen der vernehmenden BeamtInnen neben der anwaltlichen Beratung auch zu Frederiks Geständnis geführt haben könnten.
Wo die Polizei angekündigt hat, jetzt wollen sie mal das Haus seiner Eltern auseinandernehmen. Und das sind eben seine anderen Sozialkontakte, seine Familie, und die wollte jetzt nicht durch den Misch, den er angestellt hat, und das war ihm sicher da dann in dem Moment auch schon klar, in Mitleidenschaft ziehen. Und dann hat er ein Geständnis abgeliefert.
Die Nachricht, dass einer der Verdächtigen gestanden hat, ist eine Sensation. Und die Polizei präsentiert während der Pressekonferenz noch mehr Indizien, die für die Täterschaft der beiden Jugendlichen sprechen. Polizeisprecher Rudi Bauer zeigt den versammelten JournalistInnen zwei große Farbfotos. Darauf sind zwei Schusswaffen zu sehen. Eine Sportpistole der Marke Ruger und eine Pistole der Marke Hämmerli. Nach Angaben der Ermittelnden handelt es sich um die mutmaßlichen Tatwaffen. Die JournalistInnen erfahren, mit welchem Aufwand die Polizei nach den Waffen gesucht hat und dass die Suche doch um ein Haar erfolglos geblieben wäre. Rund 30 BereitschaftspolizistInnen durchkämmten Wiesen an der Landstraße B10 zwischen Eislingen und Saalach sowie ein Baustofflager. Doch damit nicht genug, wie Rudi Bauer, der Polizeisprecher, sich erinnert.
Es wurden Mädeltreterhunde eingesetzt und die haben die Spur aufgenommen, wie die Personen laufen, wo die gelaufen sind. Und das war damals auch ganz neu, dass man Mädeltrainer einsetzt. Die Hunde, speziell ausgebildete Hunde, die sind damals, wenn ich es noch richtig weiß, aus Düsseldorf sogar gekommen. Und die haben die Spuren dann aufgenommen und die haben die Spuren auch im Nachhinein relativ gut abgelaufen. Aber direkt zum Fundort der Waffen hat es nicht dabei getragen.
Die intensive Suche nach den Tatwaffen bleibt daher zunächst erfolglos. Dies ändert sich erst, nachdem Frederik sein Geständnis abgelegt hat.
Der Jüngere hat damals ausgesagt, da und da sind die Waffen, und da hat man dann das Waffenversteck dann ausgehoben.
In diesem Versteck befinden sich auch Patronenhülsen, die von der Tat stammen, sowie selbstgebaute Schalldämpfer. Frederiks späterer Verteidiger Klaus Schulz erinnert sich, dass dies ein Durchbruch für die Ermittelnden war.
Und dann wurden die Tatwaffen und die Klamotten, die sie da getragen haben, all das hatten die im Wald irgendwo eingebuddelt, vorbereitet, tiefe Grube und sonst was. das hätte die Polizei niemals gefunden und das Geständnis niemals. Also da war dann schon klar, da hatte man auch habhafte Beweise, dass die das waren. Auf den Klamotten waren natürlich DNA-Spuren und was halt so dann feststellbar ist. Und die Waffen passten mit den Projektilen zusammen und so.
Die Ermittlenden geben bekannt, dass die beiden Tatwaffen im Jahr 2008 beim Einbruch in den Schützenverein Eislingen gestohlen wurden. Auf dem Dachboden von Frederiks Großmutter werden fast 20 weitere Waffen gefunden, die bei dem Einbruch entwendet wurden. Das wirft Fragen auf. Haben Andreas und Frederik den Einbruch begangen? Oder sind sie auf andere Weise an die Waffen gekommen? Hatten sie vielleicht HelferInnen? Die Frage nach der Herkunft der Waffen ist auch deshalb so brisant, weil der Vierfachmord auf ein frisches Trauma in der Region trifft. Knapp einen Monat zuvor hatte der 17-jährige Tim K. an der Alba-Will-Realschule im nur 60 Kilometer entfernten Winnenden 15 Menschen erschossen. Die Waffe für den Amoklauf hatte Tim K. aus dem ungesicherten Waffenschrank seines Vaters entwendet. Die Tat hatte eine heftige Debatte über das Waffenrecht ausgelöst. Unter anderem wurde gefordert, dass Sportschützinnen ihre Waffen nicht mehr zu Hause aufbewahren dürfen. Vor dem Hintergrund dieses Amoklaufs liegt deshalb ein Fokus der Presse auf der Frage, wie Andreas und Frederik an die Waffen für den Vierfachmord kamen. Aufgrund der zeitlichen Koinzidenz und der räumlichen Nähe wird kurzzeitig sogar die Frage aufgeworfen, ob die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen könnten. Polizeisprecher Rudi Bauer erklärt das so.
Bei Ermittlungsarbeiten muss man wirklich ganz offen denken. Da denkt man auch an diese Dinge. Und Winden, das ist ein Steinwurf weit weg. Und als der Täter damals in den Landkreis geflüchtet ist, wenn er auf der A8 in die andere Richtung abgebogen wäre, dann wäre er bei uns durchgefahren. Man bezieht es mit ein in die Ermittlungen. Aber wenn man dann keinen weiteren Anhaltspunkt hat, dann kann man es auch gleich wieder verwerfen.
Es scheint zumindest eine Verbindung zwischen den beiden Fällen zu geben, erinnert sich Journalist Dirk Hülser.
Die eine Schwester war Referendarin, glaube ich, an diesem Gymnasium in Winnenden. Die hat Lehramt studiert in der Pädagogischen Hochschule, Schwäbisch Gmünd. Und die war, glaube ich, dort Referendarin. Genau, und das war irgendwie die Verbindung nach Winnenden. Und da, klar, da hat man natürlich überlegt, ja, kann da ein Zusammenhang bestehen? Aber das hat sich relativ schnell dann zerschlagen.
Die Ermittelnden geben im Rahmen der Pressekonferenz auch Details zur Auswertung der Handys bekannt. Die beiden Jugendlichen wussten offenbar aus Filmen, dass die Polizei anhand der Funkzellen, in die das Handy eingeloggt war, nachträglich den Aufenthaltsort ermitteln kann. Andreas hatte sein Handy wohl aus diesem Grund in der Tatnacht hinter einer Bäckerei in Eislingen versteckt. Er ließ es eingeschaltet. Seine Idee, so die Ermittelnden, er wollte mit dem Gerät einen anderen Aufenthaltsort suggerieren und sich so ein Alibi verschaffen. Der Leiter der Soko, Armin Reuter, skizziert bei der Pressekonferenz auch den mutmaßlichen Tathergang. Demnach wurden am Tatabend zunächst die beiden Schwestern Annemarie und Ann-Christine erschossen. Währenddessen hielten sich die Eltern H. in einer Gaststätte auf. Später wurden auch sie in ihrer Wohnung erschossen. Für den Journalisten Dirk Hülser lassen die Indizien der Polizei nur einen Schluss zu.
Dann war klar, da braucht man nicht mehr groß erstmal nach anderen Verdächtigen suchen.
Zeitungen und Fernsehen berichten anschließend ausführlich über die Ergebnisse der spektakulären Pressekonferenz. Auch wenn es viele nicht glauben können, scheint es nun Gewissheit zu geben. Andreas, der Sohn der getöteten Familie, und sein Freund Frederik haben den Vierfachmord begangen. Doch das meiste bleibt im Dunkeln. Frederik hat zwar die Tat gestanden, aber nichts zum Motiv gesagt. So bleibt nach wie vor völlig unklar, was zu dieser schrecklichen Tragödie geführt hat. Und Andreas schweigt. Welche Rolle spielte er bei der Tötung seiner Eltern und Schwestern? Sein Anwalt hat zu dem Zeitpunkt eine Haftprüfung beantragt. Das heißt, das Gericht muss entscheiden, ob die Indizien ausreichen, um den Haftbefehl aufrechtzuerhalten. Kommt der Richter zu dem Schluss, dass ohne ein Geständnis derzeit nicht genügend belastendes Material gegen Andreas vorliegt, müsste er freigelassen werden. Eine Woche nach der Tat enden auch die Osterferien. Werner Stepanek, der Direktor des Wirtschaftsgymnasiums, das Andreas und Frederik besucht haben, muss sich auf einen außergewöhnlichen Schulstart vorbereiten.
hausintern haben wir schon diese Mechanismen überlegt, die wir am ersten Schultag ergreifen. Wie geht der Lehrer der ersten Stunde in seine Klasse und greift das Thema auf? Ja, der kann nicht zur Tagesordnung gehen.
Rund 2.500 Schülerinnen und Schüler besuchen das Schulzentrum in Göppingen, zu dem auch das Wirtschaftsgymnasium gehört. Für die SchülerInnen und Lehrkräfte ist es unfassbar, dass zwei aus ihrer Mitte eine solche Tat begangen haben sollen. Die Betroffenheit ist groß. Aber auch eine andere Frage beschäftigt alle. Gibt es weitere Mitwissende?
Ich bin in die Klasse, an der die beiden Schüler selber drin waren, bin ich reingegangen und habe mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen und sie dringend gebeten, wenn sie Hinweise haben, mögen sie das vertrauensvoll dem Vertrauenslehrer sagen oder zur zuständigen Direktorin oder zu mir oder gleich zur Kripo gehen. Und ich bemerkte, dass ein Schüler richtig abgesackt ist. Dem war es zum Kotzen zumute. Und das hat man dem angesehen. Und als alle schon wieder weg waren, bin ich zu dem und habe gesagt, du, bei dir stimmt was nicht. Du weißt etwas und das muss raus. Und der sagte mir dann, ich hatte eine Projektarbeit mit dem Andreas gemeinsam zu fertigen und war bei dem zu Hause und saß bei dem am Schreibtisch und in der Schublade lag ein Revolver. Und da sagte ich zu dem Schüler, Junge, das ist so relevant. Du gehst zur Polizei und berichtest denen das. Und er hat's gemacht.
Die Schule wird auch noch auf andere Weise in die polizeilichen Ermittlungen einbezogen.
Wir haben ja eine riesen Schließfacheinrichtung im Sorum-Zentrum. Und der Andreas hatte eins. Und die Vermutung lag nahe, oder die Überlegung war da, liegt da eine Waffe drin? Ja? Das wollten wir rauskriegen. Und wir haben dann unter Polizeiaufsicht mit Hilfe des Hausmeisters das Schließfach geknackt. Ja? Und da waren tatsächlich Patronen drin. Ja?
Am Wirtschaftsgymnasium stehen Kriseninterventionsteams und SeelsorgerInnen bereit, um SchülerInnen zu unterstützen, die mit der Belastung nicht zurechtkommen. Doch zur Überraschung von Direktor Werner Stepanek ist es eine andere Gruppe, die Hilfe braucht.
Was mich im Nachhinein sehr irritiert hatte, dass die Reaktion in meinem Kollegium viel heftiger war. Die hatten größere Probleme mit dem Umstand als unsere Schülerinnen und Schüler.
Er hat eine Vermutung, woran das gelegen haben könnte.
Vielleicht im Umstand, dass sie älter waren, dass sie die Tragweite, die Tragik, ja, das Unfassliche ganz anders empfunden haben, wahrgenommen haben. Und ich musste unsere Interventionsfachleute öfter zu einem Kollegen, einer Kollegin schicken als zu Schülern.
Mittlerweile interessieren sich Medien aus aller Welt für den Fall und natürlich auch für die Schule, die die mutmaßlichen Täter besucht haben.
Die ganzen Fernsehanstalten, ja, und die standen da alle im Pausenhof, ja, und haben gefilmt. Und natürlich wurde immer auch gefragt, welche Rolle hat die Schule gespielt. Wir sind ja immer mitgleich dabei und auch immer gern schuldig. Und ich glaube, RTL war es. Die haben mich auch interviewt. Und die Journalistin sagte mir aber, Herr Stepanek, ich kann Ihnen nicht sagen, was die Redaktion in Köln draus macht. Ja, dann war mir klar, danke für den Hinweis. Ich kann mir denken, was da redaktionell passiert.
April 2009, Samstag, 9 Tage nach der Tat. In der Eislinger Lutherkirche stehen 4 braune Holzsärge in einer Reihe. Auf den Deckeln liegen weiße Blumen mit langen Stielen. Eine rote Rose schmückt die Rückseite jedes Sarges. Auf dem Altar stehen Vasen mit ebenfalls schneeweißen Blumen. Dazwischen sind 4 brennende Kerzen platziert. An den Stirnseiten der Särge sind großformatige Fotos der Opfer angebracht. Ganz links ist das Gesicht der Mutter Else zu sehen. Daneben folgen die Bilder ihrer beiden Töchter, Annemarie und Ann-Christine. Ganz rechts außen schließt das Foto des Vaters Hans-Jürgen die Reihe ab. Um die Trauerfeier nicht zu einem Medienzirkus werden zu lassen, war den JournalistInnen das Betreten des Friedhofs untersagt worden. Da aber das Interesse der Presse außerordentlich groß ist, wird einigen FotografInnen und Kameraleuten gestattet, vor der Trauerfeier in der Kirche an den Särgen zu filmen und zu fotografieren. Andreas hatte beantragt, an der Beerdigung seiner Familie teilnehmen zu dürfen. Doch das Gericht lehnt dies ab. Ebenso seinen Antrag auf Haftprüfung. Er bleibt in Untersuchungshaft. Zur Beerdigung kommen über 500 Menschen in die Kirche. Weil der Andrang so groß ist, dass die Plätze im Gotteshaus nicht ausreichen, wird der Trauergottesdienst nach draußen übertragen. In der Kirche sind auch Verwandte der Familie H. und viele Freundinnen und Freunde von Annemarie und Ann-Christine. Die Pfarrerin drückt in ihrer Predigt die Fassungslosigkeit vieler Anwesender über den Vierfachmord aus. Sie sagt: Fragen werden gestellt, bedrängen uns alle, werden laut und überlaut, auch die, die keiner ausspricht, entsetzte, fassungslose Fragen. Nach der Messe bewegt sich der Trauerzug mit den Särgen zum Friedhof. Es regnet leicht. 2 nebeneinander liegende Doppelgräber sind für die Familienmitglieder ausgehoben worden. In einem Schaukasten vor der Kirche hängt der Gemeindekalender für den Monat April. Ein Eintrag wirkt an diesem Tag besonders tragisch. 4 Tage später sollte der Vater der Familie, Hans-Jürgen, eine Veranstaltung in der Kirchengemeinde leiten. Eine Gesprächsrunde war geplant. Der Titel: Durst nach Leben. Juni 2024. Wenn man heute das Grab der Familie H. aufsucht, findet man es schnell. Es liegt zentral an der Kapelle des Eislinger Südfriedhofs. Viele Menschen, die den Friedhof besuchen, kommen hier vorbei. Das Grab fällt auf. Der Grabstein ist ein großer, polierter Stein mit einer Vertiefung in der Mitte, aus der ein großer, gusseiserner Baum wächst. Auf dem Stein steht in geschwungenen, kupferfarbenen Lettern der Familienname der Haas. Vor dem Grabstein sind rosa und weiße Blumen gepflanzt und 4 kleine Steinplatten in die Erde eingelassen, auf denen jeweils die Namen der getöteten Familienmitglieder stehen. Chrissy, Mimi, Hans-Jürgen und Else. Dazu die Geburtsdaten. Das Todesdatum fehlt. Auf jeder Platte findet sich neben dem Namen ein Symbol. Bei Chrissy ein Notenschlüssel, bei Mimi das Bild einer Art Engelsharfe, bei der Mutter Else ein Stern und eine Blume und bei Hans-Jürgen ein Stab, um den sich eine Schlange windet, der sogenannte Äskulapstab. Ein Symbol für den Arztberuf. Das Grab wirkt etwas ungepflegt. Das Immergrün überwuchert bereits die Namenstafeln. Zumindest in letzter Zeit hat sich niemand um das Grab gekümmert. Zwei Wochen vor der Tat. Der Frühling 2009 ist warm und sonnig. Die Familie H. bespricht, was sie an Ostern unternehmen will. Am grünen Donnerstag, den 9. April, wollen die Eltern zu einem Tanzabend in die Gaststätte Marstall im Schlosspark gehen. Am Karfreitag soll es einen gemeinsamen Brunch geben, zu dem auch Andreas Freund Frederik eingeladen wird. Am Sonntag, den 29. März, geht Andreas mit seinen Eltern zum Osterschießen der Eislinger Schützengilde. Im Schützenverein ist er schon länger aktiv. Bei den Kreismeisterschaften 2009 hat er sogar den 9. Platz belegt. Das Osterschießen ist eine beliebte Tradition in Eislingen. Andreas und sein Vater schießen an diesem Tag Seite an Seite. Überhaupt ist Andreas sehr engagiert. Seit 7 Jahren ist er Mitglied in der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Dort bringt er Kindern das Schwimmen bei. Der Vorsitzende der DLRG Eislingen sagt, Andreas habe ein, Zitat, sehr umgängliches und freundliches Wesen gehabt. Er sei so engagiert gewesen, dass er ihn schnell als Übungsleiter einsetzen konnte. Doch Andreas ist nicht nur engagiert, sondern auch interessiert und aktiv. Im Sommer 2008 pilgert Andreas mit einem Freund auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Im Herbst halten beide im Eislinger Luthergemeindehaus einen Vortrag über diese Reise. Sogar die Lokalzeitung berichtet darüber. Sowohl Frederiks als auch Andreas' Eltern freuen sich, als Frederik und Andreas sich einige Jahre zuvor anfreunden. Die Freundschaft scheint beiden gut zu tun. Für das nächste Jahr planen Andreas und Frederik eine gemeinsame Reise. Nach außen hin sind sie beste Freunde, die sich auch mit ihren Eltern gut verstehen. Jeder mit seinen Macken, aber eben ganz normale Teenager. Musterschüler mit einer glänzenden Zukunft. Nichts davon stimmt. Andreas und Frederik führen ein perfektes Doppelleben. Hinter der Fassade, die sie der Welt präsentieren, verbirgt sich ein unfassbar dunkler Abgrund.
Und keiner hat es gemerkt, und wie das alles rauskam, dass die Leute dann gedacht haben, ja, Gottes Willen, wie kann denn das alles sein?
In der nächsten Folge geht es um das verborgene kriminelle Leben von Andreas und Frederik und die Frage, wie hat diese Spirale von Straftaten zu dem Plan geführt, Andreas' Familie zu töten? Der Vierfachmord von Eislingen ist ein sechsteiliger Podcast von Podimo. Recherche und Skript Marie Wilke. Producerin und Sounddesign Jelena Kitanovic. Marketing Podimo Maybrit Döge und Sarah Döbel. Covergestaltung Tim Schöll. Redaktion Podimo Madeline Petri. Redaktion Podimo und Sprecherin Juliane Rinne.